SRF 2 Kultur.
Es hat ganz klein begonnen. Zunächst protestierte eine Handvoll Aktivisten in Istanbul gegen den Abriss eines Parks beim zentralen Taksimplatz. Denn dort sollten ein Einkaufstempel und Luxuswohnungen entstehen. Nachdem die Polizei den Protest brutal niederschlug, schlossen sich viele weitere an. Tausende, Zehntausende, am Wochenende dann Hunderttausende im ganzen Land. Sie alle protestierten gegen den autoritären Führungsstil von Premier Erdogan. Über den Ausgangspunkt des Protests, über den Taksimplatz in Istanbul und über seine Geschichte berichtet Sandra Leis auf SRF 2 Kultur.
So unterschiedlich die einzelnen Quartiere der 14 Millionen Stadt Istanbul auch sind, der Taksimplatz ist für die gesamte Bevölkerung wichtig. Als Verkehrsknotenpunkt, als Platz, auf dem sich das Atatürk-Kulturzentrum befindet, als letzter großer Platz in der Innenstadt, auf dem Bäume stehen. Jeder identifiziert sich mit diesem Platz oder misst ihm zumindest eine Bedeutung zu. Denn der Taksimplatz ist immer wieder auch Schauplatz der türkischen Geschichte gewesen. Der Name des Platzes kommt vom arabischen Taksim, was Teilung oder Division heißt. Auf dem Platz endete eine mehr als 20 Kilometer lange Fernwasserleitung, die 1731 erbaut wurde. Einen direkten Wasseranschluss hatten nur die nahegelegenen Paläste. Die gewöhnlichen Einwohner Istanbuls holten ihr Wasser aus den öffentlichen Brunnen, gespiesen von der Wasserverteilanlage auf dem Taksimplatz. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erbaute die Stadt moderne Wasserwerke, mit der Folge, dass das alte Wasserverteilsystem auf dem Taksimplatz seinen Betrieb um 1950 einstellte. Politische Bedeutung erlangte der Platz mit dem Denkmal der Republik. Es erinnert an die Gründung der Republik Türkei im Jahr 1923. Dieses Denkmal der Republik ist der zentrale Ort für Kranzniederlegungen an staatlichen Feiertagen. Der Platz ist aber auch der Ort, wo die Gewerkschaften, linke Parteien und Jugendbewegungen aufmarschieren. Zum blutigsten Ereignis der jüngeren Geschichte des Platzes kam es im Mai 1977. Vom Dach eines Hotels und vom Gebäude der Wasserbehörde schossen Unbekannte auf Teilnehmer einer Erst-Mai-Kundgebung. 34 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt und rund 450 festgenommen. Das Massaker ist bis heute nicht aufgeklärt. 30 Jahre lang blieb der Taksimplatz für Erst-Mai-Kundgebungen geschlossen. Es ist wohl kein Zufall, dass die jüngsten Proteste just am 1. Mai angefangen haben und sich jetzt im ganzen Land auswachsen zu einem Kampf gegen den türkischen Premier Erdogan.
Es ist nicht das erste Mal, dass es in Istanbul Proteste gegen die Stadtplanung, gegen die Modernisierung mit der Dampfwalze gibt. Ganze Viertel wurden schon platt gemacht, ein historisches Kino musste einem Einkaufstempel weichen und der aktuelle Konflikt entzündete sich an einem Park beim Taksimplatz, der überbaut werden sollte. Weshalb gehen die Leute zu diesem Zeitpunkt auf die Straße? Darüber hat Christina Kapretz mit Emre Murat gesprochen, einem jungen Architekten, der seinen richtigen Namen vorsichtshalber nicht in den Medien sehen will. Murat ist in Deutschland aufgewachsen, hat in der Schweiz beim Büro Herzog und Dömeron gearbeitet und obwohl er politisch immer interessiert war, hat er sich in der Türkei zum ersten Mal an Demonstrationen beteiligt.
Emre Murat, was hat Sie veranlasst, die letzten Tage in Istanbul auf die Straße zu gehen?
Am Anfang war es einfach nur, dass ich einfach dort vorbeigekommen bin und gesehen habe, dass Aktivisten in diesem Park sind und gegen die Bauarbeiten demonstrieren und man sich angeschlossen hat und das unterstützt hat, dass Leute für den Erhalt dieses Parks einfach demonstrieren, auf eine ganz friedliche Weise und man hat sich daneben hingestellt. Genau so hat es einfach angefangen.
So hat das angefangen, es hat sich ja dann innerhalb weniger Tage ausgeweitet zu einer ziemlich großen Protestbewegung, nicht nur in Istanbul, sondern auch in anderen türkischen Städten. Mhm. Wer geht denn derzeit auf die Straßen jetzt in Istanbul, wo Sie momentan sind?
Ich würde sagen, dass die große Mehrheit apolitische Menschen sind. Es sind auf den Straßen Teenager neben Großeltern. Ich habe Obdachlose neben Frauen mit Prada-Taschen gesehen, Frauen mit Kopftüchern neben Homosexuellen. Kommunisten neben Nationalisten und Menschen jeglicher gesellschaftlicher Facette, die sich auch überhaupt nicht momentan dafür interessieren, irgendwie, was sie eigentlich trennt, vielleicht im normalen Leben, sondern sie haben momentan einfach ein gemeinsames Anliegen. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Beweggrund in dieser ganzen Sache.
Und das wäre?
Und das wäre einfach, was natürlich zuerst mit einem Park angefangen hat und durch die autoritäre Gewalt seitens der Polizei durch Erdogan, um dagegen anzugehen und zu sagen, dass das einfach nicht in Ordnung ist. Dass eine Person an der Spitze steht und versucht mit allen Mitteln eine Zivilgesellschaft und deren Rechte niederzukrüppeln.
Jetzt ist dieses Shoppingzentrum und diese Luxuswohnungen, die in diesem Park entstehen sollen, sind ja nicht das erste große Bauprojekt in Istanbul. Da sind auch schon ganze historische Viertel abgerissen worden. Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Polizei Gewalt benutzt gegen Demonstranten. Warum entsteht gerade jetzt bei diesem Park so ein großer Protest? Haben Sie da eine These?
Sie haben die historischen Viertel genannt, zum Beispiel Tal Lebeşe, wo der Auftrag an eine Holding ging, wo der CEO, der Schwiegersohn von Erdogan ist. Oder in den letzten Wochen gab es die Bekanntmachung, dass der größte Flughafen in Istanbul, der Welt in Istanbul entstehen soll, die größte Brücke, das größte, immer diese großwahnsinnigen Projekte. Ich glaube, dass bei diesem Gezi-Park-Projekt, es geht letztendlich um Bäume und damit kann sich irgendwie jeder identifizieren und niemand versteht, warum man einen Park, warum man Bäume gewaltsam abreißen muss, um eine Shopping Mall hinzusetzen.
Also mit einem Park kann sich jeder identifizieren,
genau.
Vielleicht mehr noch als mit Altstadtbauten, wo mehr sich die Denkmalpfleger oder die lokale Bevölkerung nur dagegen wehrt. Das Projekt bei dem Park ist ja Teil einer größeren Umgestaltung des ganzen Taksimplatzes. Was ist denn da sonst noch geplant?
Die Bauarbeiten laufen da schon auf Hochtouren. Die Straßen werden untertunnelt, sodass der Fahrverkehr praktisch unterirdisch verläuft. Und man kann eigentlich auch nicht von der Stadtverwaltung reden, weil Erdogan alles selbst irgendwie erklärt, was passieren soll. Und er möchte dort einfach einen riesigen Platz haben und den ganzen Verkehr unterirdisch geleitet haben. Außerdem ist es ja eines seiner zentralen Anliegen schon seit seiner, er war ja Bürgermeister in Istanbul, eine Moschee am Taksimplatz zu errichten, was für ihn, glaube ich, eine sehr symbolische Bedeutung ist. Und er wollte einmal ein Kulturzentrum, das Atatürk-Kulturzentrum am Taksimplatz niederreißen, um dort eine Moschee zu bauen. Jetzt soll es an einer anderen Ecke gebaut werden. Es gibt auch Gerüchte, dass es letztendlich auch nicht um eine Shopping Mall geht, dass dieser Park niedergerissen werden soll, dass dann später vielleicht dann eine Moschee dort errichtet werden soll. Aber das sind natürlich auch Gerüchte und man weiß jetzt nicht ganz genau, ob das dann letztendlich auch stimmt oder nicht.
Stichwort Moschee an einem so hochsymbolischen Ort. Erdogan hat ja vor kurzem auch verkündet, er will den Alkoholverkauf einschränken. Jetzt hier in den Schweizer und deutschen Medien konnte man lesen, dass dieser aktuelle große Protest aus der Bevölkerung auch ein pro-westlicher Protest ist, der sich eben gegen solche Pläne von Islamisierung von Erdogan wehrt. Jetzt höre ich von Ihnen aber, dass der Protest sehr breit abgestützt ist, dass da durchaus auch islamisch gläubige Menschen, Frauen mit Kopftuch auf die Straße gehen.
Natürlich hat wahrscheinlich der Alkoholverbot eine Rolle gespielt, aber auch halt diese ganzen Großprojekte. Es war halt einfach alles zusammen. Und natürlich verfolge ich auch die ausländischen Medien, vor allem die deutschsprachigen. Und dieses Bild westlich gegen eine religiöse Regierung ist, glaube ich, zu einfach, weil einfach die Unterstützung von sehr vielen Gesellschaftsschichten, von unterschiedlichen Menschen kommt und man das einfach nicht so einfach darstellen kann.
In den hiesigen Medien konnte man auch lesen, dass das jetzt der Beginn eines türkischen Frühlings sei, dass der Taksim der türkische Tahrirplatz sei. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, so schwarz-weiß kann man das einfach nicht sagen, weil es ja in Ägypten am Tahrirplatz um etwas ganz anderes ging. Es ging dort um ein politisches System, das einfach nicht mehr funktionierte, womit die Leute unzufrieden waren. Und hier die Menschen, die wollen keine Revolution haben. Also man möchte ja praktisch das gleiche politische System, die Demokratie. Es ist, glaube ich, halt einfach das Aufbegehren einer Zivilgesellschaft oder praktisch wirklich das erste Mal einfach, dass diese Zivilgesellschaft auch merkt, dass sie einfach keine Randgruppe ist, sondern dass sie einfach mitten in der Gesellschaft steht.
Nach diesem trüben Frühling kann man nur hoffen, dass der Sommer gnädiger sein wird mit allen Open-Air-Veranstaltungen und Freilichttheatern, die in den nächsten Monaten ihre große Stunde haben. Einer, den man in der Schweiz als Pionier in Sachen Landschafts- und Laientheater mit professionellem Anspruch bezeichnen kann, ist der Regisseur Louis Neve. Für ihn ging es beim Spielen der Landschaft immer um mehr als eine beeindruckende Kulisse. So auch derzeit in Bilisau, Drei Spieler heißt die Produktion, für die der 70-Jährige nochmal in seine Heimat zurückgegangen ist. Dagmar Walser war gestern Abend bei der Premiere dabei.
Eigentlich wollte er schon länger aufhören mit dem Theater. Als aber der Willisauer Kirchenrat Louis Neff anfragte, ob er zum Abschluss der Außenrenovation der Heiligblutkapelle ein Theater machen wolle, hat es ihn nochmal gepackt.
Da es hier jetzt darum ging, dass ich nochmals in meine Heimat zurückkomme, dass ich also hier, wo ich aufgewachsen bin und eigentlich den Zugang zum Theater eigentlich zuerst übers Laientheater und so gefunden habe, habe ich eigentlich Freude gehabt und dachte, ich mache das halt jetzt nochmals, aber wirklich zum letzten Mal.
Kein Wunder, ein Unternehmen wie dieses ist ein Kraftakt. 3 Jahre lang hat Louis Neff daran gearbeitet, ein Team aus Spielern, Musikern, Sängerinnen und Tänzerinnen zusammengestellt, historische Fakten und Geschichten recherchiert und Louis Neff ist in die Erinnerungswelt seiner Kindheit getaucht.
Eben Kirche, Ministrant, und als Ministrant habe ich einfach immer wieder die Messe mit dem Theater verwechselt und vor allem dann die Bittgänge und Prozessionen über die Landschaften, das war für mich eigentlich tollstes Theater.
Es fängt an in der Pfarrkirche in Willisau. Und schon in den ersten Momenten war klar, dass es in den nächsten 3 Stunden keineswegs nur katholisch verbriefte Töne geben wird. Die Produktion 3 Spieler geht auf eine mittelalterliche Erfindung zurück, die Heiligblutlegende. Nach dieser haben 3 Söldner sich über ein Kartenspiel erhitzt und einer hat, nachdem er alles verloren hatte, Gott mit dem Schwert gedroht. 5 Bluttropfen seien daraufhin vom Himmel gefallen, sagt die Legende, und die Willisauer nutzen diese Geschichte später als Anlass, die Wallfahrtskapelle Heiligblut zu erbauen. Dort endet denn auch die Theaterprozession, die das Publikum von der Pfarrkirche über den Schlosshügel in die Schür zu einem Währschaften z'Nacht geführt hat, durch den Limbus, wo die totgeborenen Kinder entsorgt wurden, und die Hölle, in der der Türst auf Dantes Inferno trifft. Es ist eine assoziierende Collage, in der Katholizismus und Volksglaube, christliche wie heidnische Geschichten, historische wie fantastische Szenen gleichberechtigt nebeneinander stehen und dadurch Bezüge zulassen, die so gegenwärtig wie atmosphärisch sind. Gleichermaßen verwebt der Abend Landschafts- und Sprechtheater, Musik und Tanz.
Es hieß, keine Jungfrau sei sich vor ihnen.
Er habe mit seinem letzten Theaterprojekt noch einmal etwas Neues ausprobieren wollen, sagt Louis Neff.
Ich habe einfach versucht, wirklich mal alles zusammenzubringen. So ein Gesamtkunstwerk, wie man sagt. Ich war früher ein Wagner-Fan, bin ich heute nicht mehr, aber ich versuche jetzt halt das auf meine Art im Volkstheater mal so eine Zusammenfassung von allen Sparten hinzukriegen.
Und es ist ihm gelungen. Mit einem hochstehenden, motivierten Team entwickelt das Theater einen Sog, der einen gefangen nimmt, zu denken gibt, unterhält. Und so hat der Volkstheaterspezialist Neff, für den Landschaft immer schon mehr als eine spektakuläre Kulisse war, zum Ende seiner Theaterkarriere ein oszillierendes Seelenbild der Napflandschaft in Szene gesetzt. Die innere Landschaft seiner theatralen Heimat.
E-Mails schreiben, einen Brief im Word verfassen oder im Netz eine Wohnung suchen. Für die meisten gehören solche Dinge zum Alltag. Aber was tut man, wenn man kein Geld hat, sich Internet und Computer zu leisten oder wenn man die Sprache nicht beherrscht? In Basel hilft in solchen Fällen das Internetcafé Planet 13 weiter. Es ist kostenlos und wurde speziell für Armutsbetroffene, Flüchtlinge und Bedürftige gegründet. Thomas Hägler hat es besucht.
Aber dort drüben empfangst du. Kein Problem.
Christoph Dietzler hat alle Hände voll zu tun. Er ist der Leiter des Internetcafés Planet 13 und heute so etwas wie der Türsteher des Lokals. Und den braucht es auch, denn die Räume drinnen platzen aus allen Nähten. Er muss sogar Leute wegschicken. Über 2500 Besucher kommen im Monat hierher, wegen dem Internet, aber auch ganz einfach wegen der Computer, um Bewerbungen zu schreiben oder Deutsch oder Englisch zu lernen. Alles das gibt es im Planet 13 kostenlos.
Leute, die gar keine Arbeit haben, müssen Arbeit suchen, sollten eine Weiterbildung machen. Und das meiste läuft heute über das Internet. Also wir haben nicht viel Geld, um weiss was zu drucken oder Dossier und so weiter. Darum bieten wir das an.
Kein Geld für Internet, keine Ahnung von Computer. Christoph Dietzler kennt diese Situation gut. Er selbst war Marktfahrer, verlor seine Stelle und wurde von der Sozialhilfe abhängig. Zusammen mit einer arbeitslosen Kollegin entwickelte er schließlich die Idee für ein kostenloses Internetcafé. Im Juli 2007 wurde es eröffnet. Drinnen ist es ruhig, ein bisschen wie in einem Wartesaal. In den drei schlicht eingerichteten Büroräumen stehen 25 Computer. Nicht die neuesten Modelle, aber sie sind alle besetzt. Drum sitzen viele auf den Stühlen im Eingangsbereich und warten, bis ein Platz an einem Computer frei wird. Geredet wird nur leise. Man merkt, hier wird gearbeitet. Nur selten klingelt ein Handy.
Hallo? Okay, merci, Opa.
Eine Asylbewerberin aus dem Kongo ist gerade dabei, eine Wohnung zu suchen und Bewerbungen zu schreiben. Sie hat zwei Kinder, spricht schon gut Deutsch, aber trotzdem findet sie keine Arbeit, denn sie hat keine Bewilligung.
Ich bin schon lange da, ich habe Schule gemacht und alles. Ich will einfach arbeiten, aber keine Chance. Ich habe viele Mal Bewerbung geschickt und besprochen mit dem Chef. Sie sagt, du redest gut Deutsch, sie kann dich sofort nehmen, aber wenn du keine Ausweis hast, wir können auch nichts machen, oder?
Ihr Problem haben viele andere hier auch. Sie kommen aus dem Kosovo, aus Eritrea, sind Flüchtlinge. Dank den kostenlosen Deutschkursen und der Computerhilfe des Planet 13 Teams kommen sie besser zurecht, an dem für sie fremden Ort. Die Arbeit abnehmen will man ihnen aber nicht, betont Christoph Dietzler.
Uns ist wichtig, dass die Leute autonom arbeiten können. Das heisst, wir machen es nicht für die Leute, sondern sie können uns rufen, wenn sie Unterstützung brauchen. Und dann gehen wir wieder weg.
Unabhängig bleiben, das soll auch der Planet 13. Es ist ein Selbsthilfeprojekt von Armen für Arme. Geldgeber ist die Christoph-Merian-Stiftung. Sie kommt für Miet- und Nebenkosten auf. Das Team von 15 Leuten besteht fast ausschließlich aus Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern, zum Teil auch Flüchtlingen. Sie alle arbeiten ehrenamtlich, aber ihr Lohn ist sowieso nicht in Zahlen zu messen. Dank dem Planet 13 haben sie wieder eine Aufgabe und das Vertrauen in sich selbst zurückgewonnen. Das unterstreicht auch Christoph Dietzler.
Es kann ja nicht sein, dass es nur ums Geld geht im Leben. Dann weiss ich nicht, dann sind wir wirklich auf einem ganz falschen Planet.
In der DDR konnte jüdisches Leben nur im Verborgenen gedeihen. Der Schriftsteller Chaim Noll schrieb immer wieder gegen den Schatten an, der über seiner Heimat läge. Seine Manuskripte schmuggelte er bereits früh in den Westen, später verließ er die DDR. Und heute lebt er in Israel. Über sein Lebensthema, die deutsch-deutsche Geschichte, sprach er mit dem Journalisten Tobias Feld.
Erst Hitler hat die Juden zu Juden gemacht, so wird heute gesagt. Stigmatisiert blieben sie auch im sozialistischen Teil Deutschlands. Gerade zur Zeit des Stalinismus, als Juden weiter diskriminiert und verfolgt wurden, hat auch in der DDR dieser Geist geherrscht. Jüdisch sein wurde so während der frühen Jahre der DDR schnell zum Delikt. Davon eingeschüchtert hat es viele jüdische Intellektuelle dazu gebracht, ihre Wurzeln zu verleugnen.
Von daher war es eben auch kein jüdisches Leben, sondern nur so Andeutungen von etwas, was man nicht ganz unterbinden konnte. Es gab verfolgungsähnliche Ereignisse wie den sogenannten psychologischen Pogrom zu Beginn der 50er Jahre. Zu Beginn der DDR 1950 waren es noch 7500 registrierte Mitglieder in den jüdischen Gemeinden, 1990 nur noch 450. Also die Zahlen zeigen schon, welches Schicksal eigentlich dieser ohnehin schon winzigen jüdischen Gemeinschaft in der DDR beschieden war nach sozialistischem Plan.
Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. An solch markige Sprüche mochte der junge Chaim Noll längst nicht mehr glauben. die Verfallsgesellschaft DDR vor Augen, ist er mehr oder minder offen in Widerstand zur Staatsmacht getreten. Er hat den Wehrdienst verweigert und ist in der Psychiatrie gelandet. Ein Leben als Staatsfeind.
Ich glaube, ich habe tatsächlich das erste Mal in dieser Zeit in der Nervenklinik angefangen zu schreiben. Und dann war natürlich ganz klar, dass ich das niemals in der DDR veröffentlichen kann. Und als dann klar war, dass sie nach meinen Manuskripten suchen, weil inzwischen die Stasi herausgefunden hatte, dass ich schreibe, das war schon ein Tatbestand, der in diesem Land gefährlich war. Mussten wir die irgendwie außer Landes schaffen? Und die nahmen dann, also westliche Diplomaten, für Leute wie mich, auch andere Schriftsteller, andere, die ihre Manuskripte rausschaffen mussten, die nahmen dann solche Sachen mit. Und nachdem dann die Manuskripte so langsam in den Westen kamen, dann stellte sich für uns die Frage, dass wir eigentlich dann auch den Manuskripten hinterher müssen, dass wir dann auch mit den Manuskripten zusammen in den Westen gehen müssen.
Sein Vater konnte ihm auf diesem Weg nicht mehr folgen. Dieter Noll, aber auch Arnold Zweig oder Friedrich Wolf haben zum Kreis jener jüdischen Intellektuellen gehört, die sich immer als rein sozialistische Schriftsteller verstanden haben, auch um den Preis, ihre eigenen Wurzeln zu verleugnen.
Er hat nach dem Krieg eine Zeit lang, und ich habe früher Interviews von ihm gefunden, als er als Schriftsteller bekannt wurde, zu Beginn der 50er und so weiter, hat er über seine jüdische Herkunft gesprochen. Aber als dann 1952, 53 in anderen sozialistischen Ländern erhebliche Verfolgung, denken Sie nur an den Slansky-Prozess, mit Todesurteilen stattfanden, hat er das ganz und gar von der Tagesordnung verschwinden lassen. Als ich geboren wurde, da wurde dann darüber nicht mehr gesprochen. Das war also schon nach der Stalin-Zeit und da war er dann unter Schweigeschock.
Und der goldene Löffel? Der Wenderoman des Funktionärssohns Chaim Noll, erstmals erschienen vor gut 20 Jahren, hat sich als ausgesprochen hellsichtig erwiesen. Zu einer Zeit, in der sich die meisten im Westen längst mit dem Status quo im Osten arrangiert hatten, prophezeit Noll den Kollaps der DDR und weckt damit Hoffnung auf eine Vereinigung mit der Bundesrepublik. Im September 1989, zwei Monate vor dem Fall der Mauer, ist der Roman dann auch erstmals erschienen, freilich im Westen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.